Die Corona-Krise hat Verschwörungsmythologen ein neues Millionenpublikum verschafft, vor allem im Internet und bei sogenannten Hygienedemonstrationen. Krude Theorien über die vermeintlich wahren Intentionen hinter der Ausbreitung des Virus belegen scheinbar, wer schuld ist. Etwa Microsoft-Gründer Bill Gates, das kapitalistische System oder die Juden. Die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Annetta Kahane, kämpft seit Jahrzehnten gegen Rassismus und Antisemitismus. Sie erläutert im Rahmen eines Aktionstags gegen Verschwörungsmythen deren Funktionsweise.
Irgendwie eine Gruppe zum Bösen zu machen und alles, was problematisch oder schwierig oder vermeintlich böse ist, so zu externalisieren und einer Person oder einer Gruppe, nämlich den Juden, zuzuschreiben, die funktioniert auch, wenn Juden nicht dabei sind. Also Bill Gates zum Beispiel ist kein Jude. Mhm. Und trotzdem ist das ein antisemitisches Betriebssystem sozusagen, auf dem diese Art von Mythen eben laufen.
Aus Kahanes Sicht sind Verschwörungsmythen strukturell antisemitisch. Das bestätigt Melanie Herrmann. Sie ist mit dem Projekt No World Order bei der Antonio-Stiftung befasst und Expertin für Verschwörungstheorien. Herrmann beobachtet, dass die Verfechter von Verschwörungstheorien eine neue Identität, ein Wir-Gefühl verbindet.
Was für den deutschen Raum auch immer noch was ist, was stark auffällt, ist, dass in diesen Identitätskonstruktionen, also das, was da so als so ein Wir hergestellt wird, dass das sehr deutlich immer so eine völkische Konnotation hat. Eine völkische Identitätskonstruktion, die kommt eigentlich nicht aus ohne eine antisemitische Verschwörungsideologie, weil die braucht immer die Vorstellung eines inneren Zersetzers, weil das an sich ja schon ein Mythos ist. Es könnte eine homogene Schicksalsgemeinschaft geben.
Bestimmte Gemeinschaften, etwa die sogenannten Hygienedemonstranten, vergewisserten sich gegenseitig einer Identität der Schuldlosen, der Opfer von Verschwörungen. Dadurch erführen sie die Aufwertung ihrer Identität. Deshalb sei es besonders schwer, die Vertreter der Verschwörungstheorien von ihrer Weltanschauung abzubringen. Jedenfalls sei es nicht unbedingt richtig, die Mythologien einfach aus dem öffentlichen Diskurs zu tilgen, meint Johannes Baldauf, der Öffentlichkeitsarbeit für Facebook macht.
Wir wissen ja noch nicht so viel über Radikalisierungsprozesse von solchen Leuten. Und deswegen wissen wir auch immer nicht, ist es tatsächlich wirklich immer die beste Wahl, zu sagen, wir entfernen solche Inhalte. Ist es nicht an vielen Stellen eigentlich besser, zum Beispiel Fact-Checking dann anzuwenden, damit sich das jemand anschauen kann, dann sagen kann, naja, Moment mal, also das stimmt jetzt nicht, wir haben das hier nochmal überprüft und hier sind halt andere Quellen dazu.
Kommunikationstheoretiker sehen bei den sozialen Medien eine Mitschuld für das Aufblühen von Verschwörungstheorien. Patrick Gensing vom Faktenfinder der ARD etwa vermutet, dass die typischen Vorschlagsmechanismen Facebook-Nutzern den Einstieg in solche Parallelwelten erleichterten. Die Überprüfung von Fakten wirke bei Verschwörungstheoretikern häufig nicht, weil ihre Ideologie den Rang einer Weltanschauung habe.
Da kann man nicht mit dem Faktencheck sagen, das stimmt jetzt nicht, sondern ich kann auch nicht beweisen im Faktencheck, dass es nicht den Weihnachtsmann gibt. Da kann immer noch jemand sagen, doch, der lebt in Mittelerde und wie soll ich das Gegenteil beweisen? Ich kann es nicht. Das heißt, das ist eine Frage des Glaubens und das ist sehr weit fortgeschritten dann schon.
Einigkeit herrscht unter den Diskutierenden, dass das Engagement gegen Verschwörungstheorien eine gemeinsame Aufgabe sei von Politikern, Zivilgesellschaft und technischen Plattformen.